Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Antje Allroggen im Studio, guten Tag. Bei uns geht es heute um Krisen. Dafür schauen wir zunächst einmal auf das Agenturgeschäft. Auch das befindet sich nämlich nicht nur wirtschaftlich im Abschwung, so wie die Zeitungen, fast alle Kunden von Nachrichtenagenturen. Und diese liefern das Grundrauschen des Weltgeschehens in die Redaktionen. Die größte ist die dpa, die Deutsche Presseagentur. Wir gratulierten hier ja vor einigen Wochen zum 70. Aber das Agenturgeschäft ist in die Jahre gekommen. Was natürlich auch daran liegt, dass die Auflagen der Zeitungen sinken. Das macht auch dem Agenturgeschäft Probleme. Vor kurzem stellte die dpa nun ein Sparkonzept vor, wohl mit Unterstützung von außerhalb entstanden, mit teilweise heftigen Reaktionen aus den Redaktionen. Was sehen die Sparpläne von dpa vor? Das habe ich Daniel Buß vor der Sendung gefragt.
Also ein Plan ist, bis 2020 die Landesdienste, die sogenannten, zu zentralisieren. Da geht es zumindest um die Desks, also dort, wo Journalisten sitzen, die Meldungen redigieren und über den Ticker senden. Da soll es eine Zentralisierung geben aus der Fläche, aus den Regionen in die Zentrale nach Berlin.
Wird es also keine dpa-Redaktion mehr in den einzelnen Bundesländern geben oder nur ausgedünnt?
Doch, daran will dpa festhalten. Es gibt eine klare Ansage der Chefredaktion an den Reportern, den eigentlichen Berichterstattern, die also mit Menschen reden, die die Texte, die Meldungen dann auch schreiben vor Ort. An denen soll nicht gespart werden. Es soll aber die Redaktion, die letztlich diese Texte dann bearbeitet und sendet, da soll zentralisiert werden, so wie das auch viele Zeitungen ja gemacht haben.
Die Krise bei dpa, die zeichnete sich ja schon ab, als die Bild-Zeitung vor einiger Zeit ein Experiment machte, in dem die Printredaktion einfach mal für mehrere Tage auf den dpa-Dienst verzichtete. Das berichtete die Süddeutsche Zeitung. Vielleicht klappte das zumindest aus Sicht der Bild ja doch ganz gut. Was meinen Sie, ist es das erste Mal gewesen, dass sowas passiert ist, oder kennen Sie weitere Beispiele?
Das gab es früher schon mal vor einigen Jahren, als es noch eine andere große Nachrichtenagentur gab, bei der Rheinischen Post. Die hat das tatsächlich eine Weile probiert. Jetzt sagt dpa, das sei nicht sonderlich ungewöhnlich, was da passiert. Da läuft einfach ein Vertrag, ganz regulär, ein Belieferungsvertrag nach einigen Jahren aus. Da schaue eine Redaktion, wie viel der vielen dpa-Angebote brauchen sie eigentlich, Texte, Bilder, Online-Angebote. Und sowas, muss man ja auch sagen, ist immer auch ein Stück weit eine Drohgebärde. Da geht es ja schlicht darum, den Verhandlungsdruck zu erhöhen. Ein Risiko ist so ein Moment, aber natürlich immer.
Interessant an diesem Artikel, auf den ich mich gerade bezogen habe, ist ja auch, dass die Süddeutsche selber ihr Abo bei Agence France-Presse, also dem französischen Pendant der dpa, das ja auch einen deutschen Dienst hat, schon vor geraumer Zeit gekündigt hat und seitdem nur noch mit einer Quelle arbeitet, mit dpa. Werden diesen Beispielen weitere Medienhäuser folgen oder haben Sie das vielleicht schon getan?
Also das bestätigt die Geschäftsführung von AFP in Deutschland auch. Das ist seit Januar schon der Fall. Auch dort spricht man von einem Kostendruck, vor allem bei der Textberichterstattung. Fotos beziehe die Süddeutsche Zeitung zum Beispiel weiterhin. Und es erzählen viele Mitarbeiter unterschiedlicher Agenturen, dass Zeitungen zunehmend schauen, welche Agenturen sie sich eigentlich noch leisten können oder auch leisten wollen. dpa gilt im Prinzip als alternativlos, als einziger Volldienstleister. Also trifft es die kleineren, die ergänzenden Angebote. Da leitet wiederum vor allen Dingen seit Jahren schon die Agentur Reuters besonders stark. Da haben einige Zeitungen schon vor einigen Jahren gesagt, die brauchen wir nicht mehr.
Bei der dpa gab es ja jetzt wohl auch einen Aufruf an die Mitarbeiter, man solle möglichst viele exklusive Geschichten generieren, also exklusiver werden, schneller, das auch unter Druck. Wohin führt das? Ich denke da an die Mediendebatte über den Vorstoß des CDU-Politikers Carsten Linnemann, der sich in einem Interview in der Rheinischen Post ja darüber geäußert hatte, wie man in den Grundschulen mit Kindern verfahren solle, die nur schlecht Deutsch sprechen könnten. Und dabei war in dem Interview davon die Rede, keine Kinder auszuschließen, sondern ihnen eine besondere Forderung zukommen zu lassen. Und dpa titelte dann mit dem falschen Begriff Grundschulverbot. Das brachte dpa viel Kritik ein. Ist das eine Folge dieser Sparmaßnahmen? Geht das auf Kosten der Qualität?
Das ist sicher ein journalistisches Risiko, auch Exklusivmaterial anzufordern, letztlich bei den Reporterinnen und Reportern. dpa, muss man aber auch sagen, stand die letzten Jahre, Jahrzehnte immer für eine besondere Berichterstattung. Linnemann sieht man da ganz klar als Ausrutscher. Damals hat man sich schnell entschuldigt, von einem Fehler gesprochen. Und auch viele Kunden, Chefredakteure bei Zeitungen zum Beispiel, sagen, dpa ist für eine reißerische Berichterstattung eigentlich nicht bekannt. Vielleicht, muss man sagen, bisher.
Daniel Buß über die kränkelnde dpa. Das Schnelle und das Zupackende, das sind zweifelsohne Kriterien, die für das aktuelle Mediengeschäft wichtig sind. Wenn es dann um die Frage der Quelle einer Nachricht geht, dann kommen entweder Menschen oder auch Institutionen ins Spiel. Aufgrund eines Auskunftsanspruchs, der für Journalisten gemeinhin ja gilt. Ist das medienrechtlich gesehen aber immer okay? Oder kann eine solche Berichterstattung, die auf solchen Quellen fußt, am Ende dann doch rechtswidrig sein? Wir haben uns solche Fragen zum Beispiel bei der Berichterstattung über den ehemaligen Postchef Klaus Zumwinkel gestellt oder vor kurzem bei den Medienberichten über den Fußballspieler Christoph Metzfelder. Darf man also über Leute berichten, ohne die Informationsquellen benennen zu müssen? Und welchen Rahmen gibt das öffentliche Äußerungsrecht dabei vor? Darüber wird gerade vor und hinter den Kulissen gerungen. Jetzt auch mit einem umstrittenen ehemaligen Amtsinhaber. Michael Borgers berichtet.
Um Hans-Georg Maaßen herum wird es trubeliger. Vom Bundesamt für Verfassungsschutz in einem Kölner Randbezirk, dem er bis vor einem Jahr als Präsident vorgestanden hat, zieht es den gelernten Juristen in die Innenstadt. An die Ringe, wo sich Diskotheken an Restaurants und Geschäfte reihen. Im 5. Stock eines unscheinbaren Bürogebäudes steigt er in die Kanzlei Höcker ein, der nach eigenen Angaben größten Kanzlei für Medienrecht in Deutschland. Behördenarbeit bleibt auch dort Maaßens Thema. Er soll aktiv werden, wenn Medien berichten und sich die Frage stellt, wer ihnen dazu verholfen hat. So wie 2008 bei der Steuerrazzia bei Ex-Postchef Klaus Zumwinkel.
Hausdurchsuchung bei einem der ganz Großen der deutschen Wirtschaft, Klaus Zumwinkel. Den Schlips nur nachlässig gebunden, flankiert von der Staatsgewalt. Es geht ab zum Verhör und die Nation schaut zu.
Wieso standen die Fernsehkameras bereit, als Zumwinkel aus seinem Haus geführt wurde? Welche Behörde hat was an die Medien durchgestochen? Um diese Fragen, also um das öffentliche Äußerungsrecht, soll sich Maaßen künftig kümmern.
Er ist wirklich ein Glücksfall für uns.
Findet Ralf Höcker, Gründer der Anwaltskanzlei und berühmt-berüchtigt unter Journalisten. Der Rechtsanwalt ist bekannt dafür, Medien prophylaktisch mit juristischen Konsequenzen zu drohen, um sie von einer Berichterstattung abzubringen. Seine Mandanten, darunter Prominente wie Model Heidi Klum oder Politiker wie der türkische Präsident Erdogan, sind dankbar für seine häufig erfolgreiche Arbeit. Höcker und Maaßen kennen sich von ihrem gemeinsamen Engagement für die Werteunion, eine besonders konservative Gruppe von CDU- und CSU-Mitgliedern. In dem Rechtsbereich, den Maaßen nun ins Visier nehmen soll, gehe es vor allem um die Frage:
Was darf man, was darf ein Staatsanwalt, was darf die Polizei, was darf ein Gericht in einer Pressemitteilung veröffentlichen an Daten über eine bestimmte Person, die vielleicht Beschuldigter ist oder Zeuge in einem Strafverfahren?
Behörden gelten für Journalisten als privilegierte Quellen, also als vertrauenswürdig und zitierbar. Wenn ein Staatsanwalt einen Beschuldigten namentlich nennt, dann übernehmen die Medien in der Regel diese Praxis auch. Doch er erlebe es immer wieder, wie unsensibel Ermittlungsbehörden mit den Persönlichkeitsrechten Betroffener umgingen, sagt Höcker.
Die hauen dann einfach mal einen Namen raus oder geben irgendwelche persönlichen Daten über den Wohnort einer Person bekannt. Das kann man natürlich nicht machen, jedenfalls in vielen Fällen nicht. In manchen geht es, in manchen nicht. Und genau diese Grenzziehung, das ist unsere Aufgabe, da mit den Behörden ins Gespräch zu kommen und zu sagen, das dürft ihr nicht.
Also ganz ähnlich, ergänzt Höcker, wie er und seine Kollegen das auch mit Journalisten machten. Doch für Medien gelten klare presserechtliche Regeln. Bei Behörden dagegen erlebe er häufig Orientierungslosigkeit. Der Medienrechtler findet deshalb:
Es wäre wirklich an der Zeit, ein Gesetz zu machen, das mal einheitlich regelt, wie und was diese Stellen alle sagen dürfen.
Und nicht nur Höcker sieht das so.
Man kann guten Gewissens sagen, mit der geltenden Rechtslage in diesem Bereich sind alle Beteiligten unzufrieden.
Beobachtet Marc Zöller, Professor für Strafrecht an der Uni Trier. Gemeinsam mit anderen Experten arbeitet er deshalb seit einiger Zeit an einem Gesetzentwurf. Danach soll die Strafprozessordnung um eine Art Presserecht ergänzt werden. Das würde erstmalig bundesweit einheitliche Regelungen einführen. Eine zentrale Forderung dabei: Journalisten sollen künftig genau wissen, an wen sie sich mit ihrem Auskunftsanspruch wenden können. Bislang handhabten die Bundesländer diese Frage eigenständig und höchst unterschiedlich, kritisiert Zöller. Und das habe Folgen für die Medienarbeit.
Die von medienerfahrenen und häufig auch sehr eloquenten Pressesprechern bis hin zu öffentlichkeitsscheuen Behördenleitern reicht, die am liebsten überhaupt keine Informationen an die Medien weitergeben.
Die Wissenschaftler haben bereits Vertreter verschiedener Parteien getroffen und für ihr Vorhaben geworben. Politiker wie Patrick Sensburg von der CDU, ebenfalls Juraprofessor. Sensburg begrüßt die Gesetzesinitiative. Rechtspolitisch würde sie Klarheit schaffen. Allerdings werde es keine schnelle Lösung geben. Nun gehe es darum, Mehrheiten im politischen Berlin zu finden, kündigt Sensburg an. Er wisse, dass das Justizministerium aktuell an einer Überarbeitung der Strafprozessordnung arbeite.
Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht eine Chance besteht, diese Änderung in der Strafprozessordnung auch wirklich in ein Gesetzgebungsverfahren zu überführen.
Keinen dringenden Handlungsbedarf sieht dagegen der Deutsche Richterbund, der Berufsverband der Richterinnen und Staatsanwälte. Die aktuellen Vorschläge blieben teilweise sogar hinter der heute gelebten Praxis zurück, teilte Bundesgeschäftsführer Sven Rebin dem Deutschlandfunk auf Anfrage schriftlich mit. Zudem sei es zweifelhaft, ob der Bund Auskunftsansprüche der Medien durch ein Bundesgesetz regeln dürfte, gibt der Richterbund zu bedenken. Im Bereich des Presserechts seien dafür allein die Länder zuständig. Das öffentliche Äußerungsrecht. Die Frage, nach welchen Regeln Rechtsstaat und Medien miteinander sprechen, ein sensibler Bereich, um den sich nun Hans-Georg Maaßen von Köln aus als Rechtsanwalt kümmern soll. Ein Jurist, der sich seit seiner Absetzung als Verfassungsschutzchef als Opfer einer linksradikalen Verschwörung darstellt. Man könnte die Entscheidung als Provokation lesen oder als spektakulären PR-Coup, doch Ralf Höcker, in dessen Kanzlei der 56-Jährige arbeiten wird, winkt ab.
Herr Maaßen passt sehr gut in dieses Dezernat, weil er Öffentlichrechtler ist, also weil er sich genau mit diesem Rechtsgebiet des Verwaltungsrechts sehr, sehr gut auskennt.
Und ergänzt, außerdem habe Maaßen sehr große Erfahrung in politischer Kommunikation.
Michael Borgers über Grenzen und Möglichkeiten des öffentlichen Äußerungsrechts. Und jetzt geht es ins Ausland, zunächst nach Frankreich. Bei der Tageszeitung Le Monde, da ging es bis Ende September ja noch heiß her. Krise also auch dort. Mitarbeiter der Zeitung hatten einen Appell an die Eigentümer des Hauses gerichtet. Sie sahen ihr Zustimmungsrecht in Gefahr. In das Blatt hat sich vor kurzem der tschechische Multimilliardär Daniel Cetinski eingekauft. Darauf stürzte das Blatt in eine Unabhängigkeitskrise. Mitarbeiter befürchteten um ihre Mitsprachemöglichkeiten. Der Fall gibt uns Anlass, uns die französische Medienlandschaft genauer unter der Frage anzuschauen, wem die einzelnen Zeitungen und Zeitschriften auf dem Markt eigentlich gehören. Und diese Frage ging heute Nachmittag an unseren Frankreich-Korrespondenten Jürgen König.
Also um es kurz zu machen, Frau Eilroggen, eigentlich so gut wie alle. Um Ihnen einen Eindruck zu geben, die linksliberale Le Monde, das ist die wohl einflussreichste französische Tageszeitung, da sind die beiden Hauptaktionäre, der Telekom-Unternehmer Xavier Niel und der Bankier Mathieu Pigas, beides Milliardäre. Die Lebenspartnerin von Xavier Niel, das ist Delphine Arnault. Sie ist die Tochter des auch milliardenschweren Unternehmers Bernard Arnault. Dem gehören die größte französische Wirtschaftszeitung Les Echos und das größte Boulevardblatt Le Parisien. Dann die traditionsreiche linke Libération. Sie gehört heute dem Medienunternehmer Patrick Drahi, der darüber hinaus auch den größten Informationskanal BFM TV und das wichtigste Wochenmagazin Frankreichs kontrolliert, nämlich L'Express. Und damit nicht genug, der größte Fernsehsender TF1. Er gehört dem Baukonzern Bouygues. Der Investor Vincent Bolloré, er hat den Bezahlsender Canal Plus übernommen und der Flugzeugkonzern Dassault, der hat den Figaro gekauft. Also praktisch alle großen Medienunternehmen Frankreichs gehören Milliardären, die nicht aus der Branche kommen. Das Gegengewicht dazu, das sind die öffentlich-rechtlichen Sender Radio France und France Télévisions.
Bei dem, was Sie beschreiben, hat man schon den Eindruck, das bleibt irgendwie alles in der Familie. Es ist ja auch gerade ein Buch erschienen, das die französischen Zeitungseinkäufe aufrollt. Das konnte nur in Belgien einen Verleger finden. Das füttert so ein bisschen den Verdacht, dass es vielleicht doch ein politisches Interesse an diesen Käufen gibt. Vielleicht sogar ein politisch gelenktes. Was meinen Sie?
Ja, das ist natürlich die große Frage, inwieweit kann unter solchen Eigentümerverhältnissen die redaktionelle Unabhängigkeit gewahrt werden. Und das heißt für Frankreich konkret vor allem eins, wie kritisch können die Redaktionen noch über Emmanuel Macron berichten? Denn den meisten der genannten Eigentümer wird hier eine sehr große Macron-Nähe nachgesagt. Das Problem dabei ist, dass dieses Thema außerordentlich schwer zu recherchieren ist. Es wird tabuisiert. Niemand will so recht etwas Konkretes dazu sagen. Und vielleicht deshalb auch kursieren so Verschwörungstheorien wie die, wonach diese Medienmilliardäre schon 2014 damit angefangen hätten, Macron aufzubauen sozusagen. Den jüngsten Streit zwischen den Le Monde-Hauptaktionären Niel und Pigas, Sie haben das eingangs erwähnt, den begründet die Gerüchteküche hier damit, dass der Bankier Pigas so als eine Art Strohmann dem tschechischen Energieunternehmer Cetinski verholfen haben soll, ebenfalls als Hauptaktionär Chefaktionär bei Le Monde einzusteigen, was wiederum angeblich Präsident Macron verhindern will. Warum? Weil Pigasse sich 2017 im Präsidentschaftswahlkampf für Jean-Luc Mélenchon einsetzte, den Chef der Linkspartei La France Insoumise. Und entsprechend soll man im Élysée-Palast die Aktivitäten des Mathieu Pigasse generell sehr kritisch sehen. Und so weiter. Wie sich das alles genau verhält, ich glaube, niemand weiß das hier wirklich sicher. Belege gibt es keine, nur Mutmaßungen. Mein Eindruck ist, dass es zum Beispiel bei Le Monde nach wie vor eine Macron-kritische Berichterstattung und Kommentierung gibt. Denn dazu sind die Redaktionen viel zu selbstbewusst, als dass sie sich tatsächlich, wie soll man sagen, zur Stimme ihrer Herren machen ließen.
Frankreich ist ja nicht das einzige Land, in dem sich Zeitungshäuser mit schwerreichen Investoren befinden. Da denkt man ja auch schnell an Osteuropa. Vor allem, wo Oligarchen schon lange eine starke Position im Mediensektor innehaben. Vielleicht sollten wir noch kurz nachschieben, dass ein deutsches Unternehmerpaar ja auch zu diesem Reigen dazu gehört, Silke und Holger Friedrich, die gerade erst die Berliner Zeitung gekauft haben.
Genau, ja.
Warum, Herr König, tun diese Milliardäre das? Es gibt doch wahrlich rentablere Investitionen als den Kauf eines angeschlagenen Verlagshauses.
Unbedingt. Ich glaube, dieser Wunsch, mit den Investitionen Geld zu verdienen, dürfte auch am geringsten ausgeprägt sein. Dazu sind auch die Margen viel zu niedrig. Worum geht es? Um politische Einflussnahme? Ganz sicherlich auch. Um die Befriedigung einer gewissen Eitelkeit? Denn ich meine, eine Traditionszeitung wie die Libération oder die Le Monde zu besitzen, um auf Frankreich zurückzukommen, das ist ja nun schon etwas sehr Besonderes. Hier im französischen Fall kommt ganz bestimmt auch der Wunsch hinzu, ja, Gutes zu tun. Denn die meisten der genannten Zeitungen und Zeitschriften, wie gesagt, sind hoch verschuldet, hätten mit allergrößter Wahrscheinlichkeit ohne diese Investoren nicht überleben können. Und nebenbei bemerkt, wegen dieser chronischen Finanzschwäche beziehen französische Medienhäuser seit langem schon auch staatliche Subventionen. Derzeit sind es im Jahr immerhin rund 700 Millionen Euro. Also die Abhängigkeiten von den Geldgebern, die gab es schon lange und gibt es jetzt vielleicht auch auf andere Weise. Aber so eine ganz neue Situation ist es auch wiederum nicht.
Dahinter steckt immer ein reicher Kopf. Mit Jürgen König sprach ich über die neue Lust von Multimilliardären am Zeitungsgeschäft. Zu unserem nächsten Thema. Seitdem Abiy Ahmed im April 2018 Premierminister wurde, ist Äthiopien in der internationalen Rangliste der Pressefreiheit 40 Plätze aufgestiegen, von Platz 150 auf 111. Das klingt erstmal sehr positiv. Der Präsident war auch mit dem Versprechen an die Macht gekommen, die autoritäre Politik seiner Vorgänger zu beenden. Dafür hatte er tausende politischer Gefangener, auch Journalisten, begnadigt. Vor einem Monat aber waren 5 äthiopische Journalisten verhaftet worden. Es bestände Terrorverdacht. Beweise dafür gibt es nicht. Kolja Unger und Livia Giuliani haben in Addis Abeba 2 Medienmacher getroffen.
Neben einem Zeitungsstand im Univiertel der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba sitzen Männer und Frauen unterschiedlichen Alters. Sie lesen Zeitungen und bilden einen Ruhepol inmitten des trubeligen Großstadtgeschehens. Seit Abiy Ahmed Premierminister ist, gibt es viele neue Zeitungen. Eine entsteht nicht weit vom Stand, im noch improvisiert wirkenden Büro des Journalisten Befeqadu Hailu. Er ist Medienaktivist, Blogger und seit kurzem auch Redakteur.
I work on a weekly newspaper called Addis Maleda, I can show you.
Ich arbeite an einer Wochenzeitung mit dem Titel Addis Maleda, der neue Morgen. Diese Ausgabe ist letzten Samstag erschienen. Im Nachrichtenteil gibt es einen Beitrag über das neue Wahlgesetz.
Auch Fazika Tadessa hat seit letztem Jahr zunächst einen Wandel beobachtet. Sie ist die Chefredakteurin des Addis Fortune, eines wöchentlich erscheinenden englischsprachigen Magazins mit Wirtschaftsschwerpunkt.
Nach Abis Amtsantritt haben der Fernsehsender Ethiopian Television und andere Staatsmedien zunächst viel kritischer berichtet, als man es gewohnt war. Mittlerweile sind sie wieder zu ihrer früheren Routine zurückgekehrt.
In der Redaktion der privaten Wirtschaftszeitung hat sich seit Abiy Ahmeds Amtsantritt nichts geändert. Beim Addis Fortune herrscht Business as usual. Reporter kommen, schreiben ihre Artikel, gehen, der Vertrieb verschickt Angebote für Abonnements. Im Konferenzraum hält Fazika Tadesse stolz ein Handbuch hoch, das mit Wasserzeichen versehen ist.
Wenn ich eine Geschichte schreibe, muss ich alle Richtlinien berücksichtigen. Jede Geschichte, die wir veröffentlichen, ist verifiziert und ausgewogen.
Mit diesen Richtlinien möchte die Chefredakteurin sich von anderen Medien abgrenzen. Wer journalistisch sauber arbeite, habe auch keine Repression der Regierung zu befürchten. Nur ist Sauberarbeiten in Äthiopien nicht immer so leicht. Denn obwohl der Addis Fort schon nicht besonders regierungskritisch ist, hat er auch Probleme, an Informationen zu kommen.
Access to information is the main challenge of the media industry.
Eine weitere Herausforderung trat im Juni auf. Es wurden Attentate verübt auf einen hochrangigen General und den Regierungschef der Amhara-Region. Fazika Tadesse war eine der letzten, die mit dem mutmaßlichen Täter, General Azami Neftzige, telefonierte. Kurz danach wurde er von äthiopischen Sicherheitskräften auf der Flucht erschossen. Einen Tag nach dem Putschversuch in der Amhara-Region wurde das Internet blockiert. In ganz Äthiopien. Und das nicht zum ersten Mal dieses Jahr. Darunter litt nicht zuletzt die Arbeit der international vernetzten Kommentar- und Meinungsredaktion.
Everyone is facing the internet problem. It was very challenging, especially for the commentary and opinion section.
Für den Blogger und Journalisten Befika Duhailo gibt es dafür keine Rechtfertigung.
The internet shut down, it cannot be.
Die Regierung hätte sich entschuldigen müssen, hat das aber nicht getan.
In Äthiopien gibt es nur eine einzige Telekommunikationsgesellschaft, die Ethio Telecom. Sie ist Staatseigentum und die einzige Internetanbieterin. Auf Wunsch der Regierung kann das Internet jederzeit abgestellt werden. Mittlerweile funktioniert es wieder, aber bis heute limitiert. Manche Seiten wie Facebook sind immer noch gesperrt. Die meisten benutzen deshalb einen VPN-Server. Das ist eine Verschlüsselungstechnik, mit der sie die Sperre umgehen können. Gerade Facebook ist für die politische Blogging-Community in Äthiopien nämlich die zentrale Plattform.
The influence that the social media, the blogosphere has, is greater than its number or penetration in percentage.
Dabei haben nicht einmal 10% der Bevölkerung Internetzugang. Befeka Duhailo meint, dass der Einfluss von Internetaktivismus trotzdem immens sei. Wer die Posts liest, erzählt sie denen weiter, die keinen Zugang zum Internet haben. Umso wichtiger weiter zu bloggen, trotz der desolaten Internetversorgung. Denn Blogger, sagt er, haben schon längst die Funktion von Journalisten eingenommen.
It's mostly activists who are acting like journalists.
Die professionellen Journalisten wurden ja verfolgt und hatten Angst. Also wechselten sie ihren Beruf, gingen ins Exil oder zensierten sich selbst. Leute, die mutig genug waren, die aktivistisch genug waren, die haben die Medien übernommen.
Took the media.
Im Gegensatz zu Chefredakteurin Fazika Tadesse schreibt Befika Duhailo aus Prinzip auf Amharisch. Nur so erreiche man ein größeres Publikum.
In reality, you know, those English writers.
Die englischsprachige Berichterstattung hat keine große Reichweite und greift so die Regierung nicht an. Aber wenn man auf Amharisch schreibt, dann erreicht man die einfache Bevölkerung.
When you write in Amharic, you reach ordinary audiences.
Seine Posts auf Amharisch versteht er als notwendige Fürsorge für Äthiopien. Er freut sich über die zunehmende Demokratisierung, seitdem Abiy Ahmed Premierminister ist. Gleichzeitig machen ihn die anstehenden Parlamentswahlen nervös. Ob der Zustand relativer Pressefreiheit sich über diese Wahl hinweg halten lässt, hängt nicht zuletzt an Medienaktivisten wie Befeka Duhailo.
Gibt es eine Pressefreiheit in Äthiopien? Dazu haben Kolja Unger und Livia Giuliani im Land selber recherchiert.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Michael Klaasen, ich bin Newsdesk-Leiter der Neuen Osnabrücker Zeitung und wir werden morgen auf der Titelseite der Neuen Osnabrücker Zeitung mit den schrecklichen Vorkommnissen in Halle aufmachen. Dort gab es wahrscheinlich einen Anschlag vor der Synagoge und wir werden versuchen, die Hintergründe weiter aufzuklären.
Das Thema wird uns in den folgenden Sendungen auch weiterhin beschäftigen. Und das war's für heute in Medias Res. Nach den Nachrichten hören Sie dann den Büchermarkt. Da geht es unter anderem um David gegen Goliath. Hier im Studio war Antje Allroggen. Danke fürs Zuhören.